Liebe Gemeinde, ab und zu schaue ich mir gerne Talkshows an. Weiß nicht, wie ihr das so macht, aber nur wenn es um die großen Themen unserer Zeit geht. Um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zum Beispiel oder die Folgen der Klimakrise, um die Deutungen unserer Zeit. Das Berliner Polit-Klein-Klein interessiert mich nicht so sehr. Manchmal denke ich, ich würde das alles gerne viel besser verstehen. Wie alles miteinander zusammenhängt und wer wo die Strippen zieht und warum wir es nicht schaffen, unsere vielen Menschheitsprobleme vernünftig und friedlich miteinander zu lösen. Talkshows bringen nicht die große Erleuchtung, ist meine Erfahrung, aber manchmal ein neues Puzzlestück für mein löchriges Bild von der Wirklichkeit. Gerne würde ich einmal das ganze Bild sehen. Und ich glaube, es ist letztendlich ein herrliches Bild. Wie gerne würde ich verstehen, wozu all die Kriege, Seuchen und Katastrophen nötig waren und nötig sind. Wie gerne wüsste ich, ob die Menschheit in den nächsten 100 Jahren es schafft, Wege zu finden, auf dem Planeten Erde zu leben, ohne ihn zu zerstören, wie ein Virus, das seinen Wirt umbringt. Vielleicht werde ich das ganze Bild einmal nach diesem Leben sehen, wenn ich zu Gott zurückkehre und wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, wie es so schön heißt in dem Lied, das wir alle kennen. Gottes Angesicht sehen, ihn selbst, seine Herrlichkeit, das wollte auch einmal Mose. Und das nicht erst beim Einzug in die goldenen Gassen. Mose hatte viel Ärger in seinem Leben und auch damals, als er diesen Wunsch verspürt hat. Er hatte sich auf Gottes Auftrag eingelassen, die Hebräer aus Ägypten zu führen, durch die Wüste nach Kanaan, dieses undankbare Pack. Ständig jammerten sie herum, sehnten sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens und nach dem vertrauten Leben dort. Dabei war es unter der Knute des Pharao sicherlich auch nicht viel komfortabler als jetzt in der Wüste, aber irgendwie besser einzuschätzen, das Ganze. In der Wüste war alles fraglich. Wird das verrückte Projekt gelingen, von dem Mose da ständig sprach? Und kann man sich wirklich auf diesen unsichtbaren Gott verlassen, in dessen Namen Mose redete? In Ägypten, da gab es wenigstens Bilder und Statuen von den Göttern, sodass man sich das vorstellen kann, wofür die zuständig sind und so weiter. Aber die Israeliten hatten nichts dergleichen, nur so eine geheimnisvolle Wolken- und Feuersäule, die sie auf dem Weg begleitete. Wer weiß, vielleicht auch das ein fauler Zauber. Als Mose einmal länger auf dem Berg Sinai war, da sammelten sie die mitgeführten Schmuckstücke ein, schmolzen sie ein und machten sich ein goldenes Stierbild daraus. Das sollte die Stärke Gottes symbolisieren, mit dem sie da unterwegs waren. Aber als Mose zurückkam und das Ding sah, drehte er durch. Er zertrümmerte das Stierbild und gleich die Steintafeln auch mit, die er von seiner Bergtour mitgebracht hatte. Und dann stieg er wieder hoch auf den Berg. Und da stand er nun in der Einsamkeit der Bergwelt, desillusioniert, enttäuscht, kraftlos. Was jetzt? Hinschmeißen, zurück nach Ägypten, Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Wir hören auf den Predigttext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 18 bis 23. Da sprach Mose: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr aber sprach: Ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr: Siehe, da ist ein Platz bei mir. Stelle dich da auf den Felsen.
Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. Ich verstehe Moses Wunsch ganz gut. Wenn alles vergeblich erscheint, nach so einer Situation, aus der er kommt, da braucht der Mensch neue Motivation. Ich glaube, wir kennen auch solche Situationen, wo man vor der Frage steht, mache ich weiter, schmeiße ich hin, mache ich was ganz anderes. Der Mensch braucht Antworten auf seine bohrenden Fragen. Ist das, wofür ich die ganze Zeit gebrannt und gekämpft habe, ist das noch was oder war das vielleicht ein Selbstbetrug? Ist am Ende gar nichts dahinter? Ich weiß von einigen Berufskolleginnen und Kollegen, die einen geistlichen Burnout erlebt haben. Manche haben sich davon wieder erholt und arbeiten weiter, andere sind ausgestiegen. Auch Lehrerinnen und Lehrer sind betroffen vom Thema Burnout. Wahrscheinlich gilt das für alle Personengruppen, die eine große Portion Idealismus und Optimismus für ihren Beruf brauchen, bei denen aber Ideal und Wirklichkeit nicht so selten weit auseinanderklaffen. Woher kommt mir die Kraft, das aufrechtzuerhalten aus dieser positiven Vision, die ich habe für die Welt, für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, zu leben und Kraft zu schöpfen? Wir haben als Kirche auch einen großen Anspruch. Leib Christi wollen wir sein, ein Stück Reich Gottes auf Erden repräsentieren, in einer gottlosen Welt. Gemeinschaft der Heiligen wollen wir sein, das Priestertum aller Gläubigen praktizieren, speziell wir als Freikirchler. Und trotzdem herrscht Mitarbeitermangel, trotzdem gehen Leute weg, trotzdem beteiligen sich nur wenige am Gemeindehaushalt, trotzdem wird zu viel übereinander und zu wenig miteinander gesprochen. Die Gemeinde ist nicht viel besser als das Volk Israel in der Wüste. Auch wir machen uns gelegentlich unsere goldenen Kälber. Was sagt also Gott zu Moses Wunsch nach dem besonderen Kick in herausfordernden Zeiten? Gott kann Moses Wunsch nicht erfüllen. Noch so ein Dämpfer. Der Gott, von dem Hagar gesagt hat, was uns als Jahreslosung durch das Jahr 2023 begleitet, du bist ein Gott, der mich sieht, dieser Gott ist für uns nicht zu sehen. Der Mensch kann die totale Gegenwart Gottes nicht ertragen, heißt es hier. Er würde sterben, deshalb das komplizierte Arrangement, was dann folgt. Gott kommt Mose entgegen in seinem Wunsch. Er darf ihn immerhin von hinten sehen. Das ist ja mal eine seltsame Vorstellung. Hat denn Gott ein Hinten oder sogar einen Hintern? Was im ersten Moment absurd klingt und vielleicht so ein bisschen pikant, das lässt sich tatsächlich in Rom bewundern. Kein geringerer als Michelangelo Buonarroti hat nicht irgendwo, sondern in der Sixtinischen Kapelle des Vatikan den Allerwertesten des Allmächtigen gemalt. Nur zwei Szenen neben dem weltberühmten Bild von der Erschaffung Adams. Man sieht es da oben, das dritte von oben, wo die Finger sich da so berühren. Wenn ihr zwei weiter runter guckt, dann seht ihr da die Erschaffung der Pflanzen oder auch noch einmal in groß. Der da links ist Gott. Tatsächlich. Michelangelo hat ihn von hinten gemalt an dieser Stelle und offenbar hatte er Spaß daran, dass ihm auch noch seine Kleidung so ein bisschen verrutscht ist und der Zuschauerschaft Gottes nackten Po zu präsentieren. Das Bild wurde nie retuschiert. Aber es wird anscheinend bei Führungen durch die Sixtinische Kapelle auch nicht besonders thematisiert, habe ich mir sagen lassen. Jedes Mal, wenn die Kardinäle im Konklave sitzen und einen neuen Papst zu wählen haben, dann sitzen sie in dieser Kapelle und schreiben so lange Namen auf Zettel, bis dann einer die Mehrheit hat. Das dauert so normalerweise 2 bis 5 Tage. Ich stelle mir vor, wie sie währenddessen den Blick schweifen lassen und sich bei diesem Anblick so manche Frage stellen über die Zukunft der römisch-katholischen Kirche. Für Michelangelo hat Gott also ein Hintern und sogar einen Hintern. Er hat sich dafür entschieden, Gott in menschlicher Gestalt darzustellen, und dann ist es nur konsequent, das ganz durchzubuchstabieren. Vielleicht wollte er damit auch bildlich ausdrücken, dass Gott eine Kehrseite hat, dass er der Welt zuweilen den Rücken zukehrt oder zuzukehren scheint, als ginge ihn alles gar nichts mehr an, was hier geschieht. So wie damals, als die Israeliten das goldene Kalb gemacht haben. Das könnte man doch verstehen. Wie enttäuschend muss es für den Schöpfer sein, wenn sein edelstes Geschöpf, geschaffen nach seinem eigenen Bild, seinesgleichen und seinen Lebensraum so konsequent zugrunde richtet, wie wir das tun. Wenn es selbst in seiner Kirche Missbrauch, Hetze und Kriegspropaganda gibt, wer könnte es Gott verübeln, wenn er sich angewidert abwenden würde? Gott hat tatsächlich eine verborgene, eine dunkle Seite, die uns unbegreiflich ist. Martin Luther hat vom Deus absconditus gesprochen, vom verborgenen Gott, der genauso Realität ist wie der offenbarte Gott, der Deus revelatus. Und Karl Barth hat Gott als den ganz anderen bezeichnet. Gott ist uns niemals verfügbar. Wir werden ihn nie ganz verstehen. Ist es also so, dass Gott Mose diese unbegreifliche Seite, also sein Hinten, zeigen will? Oder was könnte es sonst heißen, wenn er sich ihm von hinten zeigen will? Eigentlich will Gott doch seine Herrlichkeit sehen. Ich habe euch jetzt auf eine falsche Fährte geführt. Aber manchmal ist es so, dass wir diese falschen Fährten, die uns das Leben manchmal legt, für ganz plausibel halten und sehr geneigt sind, eigentlich negativ zu denken von der Wirklichkeit und sogar von Gott. Aber das müssen wir nicht. Es gibt etwas zu beachten beim Nachdenken über das Hinten Gottes, das wir leicht übersehen können. In der hebräischen Sprache des Alten Testaments wird in vielem ganz anders gedacht und auch geredet als in den indoeuropäischen Sprachen und Gedankenwelten, in denen wir zu Hause sind. Auch über das Thema Zeit wird anders gedacht und gesprochen. Wir sagen, das alte Jahr liegt hinter uns, ein neues liegt vor uns. Muss man nicht erklären, ist jedem klar, oder? So ist es. Aber für den Hebräer ist es genau andersrum. Die Vergangenheit, die kennen wir, die können wir uns anschauen, die liegt vor uns. Die Zukunft, die kennen wir nicht, die liegt hinter uns. Manchmal guckt sie uns so schon ein bisschen über die Schulter rüber, dann ahnen wir etwas. Aber das ist doch plausibel, so zu denken. So betrachtet würde Gott dem Mose etwas ganz anderes sagen, als du kannst mich mal von hinten sehen oder ich habe genug und wende mich ab. Hebräisch gedacht sagt Gott dem Mose, du wirst mich in Zukunft sehen. Du wirst mir hinterher sehen und im Rückblick wirst du meine Herrlichkeit erkennen. Die Rückseite Gottes meint tatsächlich im hebräischen Denken das Handeln Gottes, das wir nur im Nachhinein wahrnehmen und begreifen können. Nur im Hinterhersehen. Während es geschieht, ist es uns verborgen. Mit dem Handeln Gottes ist es genauso, wie der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard es von unserem Leben sagt. Man muss es vorwärts leben, aber man kann es nur rückwärts verstehen. Im Nachhinein verstanden haben auch die Jünger Jesu erst, mit wem sie da unterwegs waren. Erst nach Ostern haben sie gesehen, mit wem sie es zu tun hatten. Der Evangelist Johannes erzählt diese Jesus-Geschichte noch einmal so, als wäre sie schon im Augenblick seines Auftretens zu sehen gewesen. Deshalb sagt er ganz am Anfang seines Evangeliums, wir sahen seine Herrlichkeit. In Jesus hat Gott der Welt sein Gesicht gezeigt, seine Herrlichkeit. Aber Johannes sagt auch, die Welt hat ihn nicht erkannt. Das ist ihm schon klar. Deshalb müssen wir ihm hinterhersehen und können ihn gar nicht anders erfassen als im Rückblick. Und so erzählt Johannes die Jesus-Geschichte als Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, die im Rückblick begreiflich ist und zugleich zeichenhaft ans Licht bringt, wie sich seine Gegenwart jetzt und alle Zeit unter uns auswirkt. Und gleich das erste Zeichen, das er erzählt, ist bei Johannes die Wandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana. Wo Jesus ist, da wird das Leben zum Fest. Da ist ein schier unendliches Reservoir der Freude vorhanden, obwohl alle denken, jetzt ist Schluss mit lustig. Das Leben ist wunderbar und das dürfen wir feiern. Von Kana aus geht Jesus dann zu denen, die nichts zu feiern haben, zu den Kranken, zu den Gelähmten, dem Hungrigen, den Ängstlichen, den Blinden und den Gestorbenen sogar. Und er lädt sie alle ein an Gottes Tisch. Er feiert mit ihnen, er wäscht ihnen die Füße, er tut ihnen Gutes. Da, wo Jesus ist, da wird das Leben für kurze Momente zu einem Fest, sodass man hinterher sagen kann, ich glaube, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Aber zurück zu Mose. Er war entmutigt. Er hatte keine Idee, wie es weitergehen könnte in Zukunft mit diesem Volk, was sie wohl da gerade jetzt wieder, wo er oben auf dem Berg ist, unten am Fuß des Berges aushecken. Wer weiß? Und Gott nimmt Moses Verzweiflung und sein Fragen sehr ernst. Noch bevor er ihm sagen muss, dass es so, wie er es will, nicht geht, sagt er ihm etwas anderes. Nämlich, ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das, was Mose zweifelhaft erschien, ob Gott wirklich da ist, ob er gut ist, ob er zu ihm hält, ob er ihn ans Ziel bringt mit diesen Menschen. Genau das will Gott bestärken. Seine Güte will er ihm nahe bringen und ihm seinen Namen ins Bewusstsein rufen. Kanntet ihr diesen Namen Gottes schon? Ich bin gnädig, wem ich gnädig sein will. Gott sagt selber, das ist mein Name. Das heißt so viel wie, ich bin gnädig und erbarme mich aus freien Stücken, wem ich mich erbarmen will. Dem Volk, dessen Geschrei ich in Ägypten gehört habe, erbarme ich mich genauso wie dir, Mose, der du jetzt hier vor mir stehst und haderst. Keiner hat sich das verdient, keiner kann sich das verdienen, keiner hat einen Anspruch darauf. Ich selber will es so und deshalb wird es auch gelingen, weil ich es will und weil ich Gott bin. Und erst nachdem er ihm das gesagt hat, kommt der Hinweis, ja, Moment, von Angesicht zu Angesicht, das wird schwierig, das überlebst du nicht, lieber Gott, so wie in der lieber Mose in der Sixtinischen Kapelle, da mit dem direkten Blick, das geht nicht. Warum? Das wird nicht gesagt. Stirbt der Mensch vor lauter Glück oder vor Scham? Wir wissen es nicht. Warum auch immer, Gott weiß es und er trifft Vorkehrungen, um Mose zu schützen vor seinem eigenen Wunsch. Da ist ein Platz bei mir, da bist du sicher, da stehst du auf einem Felsen, auf sicherem Grund. Und ich berge dich in der Felsspalte. Ich halte meine Hand über dir, damit dir nichts geschieht. Eigentlich willst du zu viel, aber ich achte auf dich, sodass du es aushalten kannst. Ist das nicht schön? Ich finde, das ist eine beeindruckende Erzählung. Ich mag dieses Bild, das hier von Gott entsteht. Er ist auf der einen Seite unbegreiflich und geheimnisvoll, fast etwas bedrohlich, aber auf den ersten Blick scheint er der Welt den Rücken zuzukehren, wenn man das mit dem Hinten so versteht, wie wir das als Indoeuropäer verstehen. Aber bei genauerem Hinsehen zeigt er seine Güte und sein Erbarmen. Und er geht behutsam mit Moses Erschöpfung, mit seiner Frustration um. Und ich denke, so geht er auch mit uns um. Er sorgt dafür, dass wir seine Herrlichkeit sehen können, im Nachhinein, im Rückblick auf das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Er lässt sich erkennen als der, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret? So hat Joachim Neander im 17. Jahrhundert ein Kirchenlied gedichtet. Bei diesem Gott ist ein Platz für uns, ein Zufluchtsort. Da können wir uns bergen, da hält er seine Hand über uns. Da merken wir, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel bereitet. Dieser Gott gibt auf uns Acht. Da sind wir sicher. Der stellt uns auf einen Fels. Und da dürfen wir Jesus Christus draufschreiben, auf diesen Fels. Da sind wir ewig sicher. Da wird das Leben zum Fest. Und da strahlt die Herrlichkeit Gottes auf uns ab von ihm und macht durch unsere strahlenden Gesichter das Dunkel dieser Welt ein wenig heller. Amen.